eine Handvoll von Themen in Deutschland, die in den letzten Jahren regelmäßig in den Medien aufgetaucht sind und die das Meinungsbild in Deutschland durchaus geprägt haben. Zu diesen Themen gehört auch die Diskussion über Armut, hierzulande in der Regel verknüpft mit dem Bezug von Hartz IV. Das Stichwort hierbei ist das der sozialen Kälte in der Gesellschaft in Deutschland und dass diese soziale Kälte hier in unserem Land immer mehr wächst. Durch diese Medienpräsenz wächst auch der Eindruck, dass Deutschland ein kalter Ort ist. Befeuert wird es durch Äußerungen von meist gut situierten, gut gestellten und finanziell abgesicherten Politikern, die behaupten, dass man mit Hartz IV doch genug zum Leben hätte und dass niemand verhungern müsse. Solche Aussagen empören dann die Menschen, die sich klar machen, dass Armut wesentlich mehr ist als nicht verhungern, sondern dass es ein ganzer Strauß von sozialen Einschränkungen gibt, die mit Armut verknüpft sind, wie zum Beispiel schlechteres Abschneiden in der Schule, schlechterer Erfolg im Beruf, mangelnde Möglichkeiten an Aktivitäten teilzunehmen, wie meinetwegen Ausflügen in der Schule oder auch einfach Urlaub, bis hin zu den Einschränkungen, dass man nicht immer die neueste Kleidung oder das neueste elektronische Gadget benutzen könnte. Diese Diskussion um soziale Kälte kommt allerdings hier in Deutschland mit zwei Faktoren daher, die in der heutigen Zeit, finde ich, recht bemerkenswert sind. Einmal die, dass es vor 30 oder 40 Jahren in Bezug auf das Einkommen eigentlich genauso viele oder sogar mehr arme Familien gegeben hat als heute, aber dass das damals irgendwie nicht als soziale Kälte empfunden worden ist. Und der zweite Fakt ist, dass diejenigen, die heutzutage die soziale Kälte beklagen, dies fast immer ausschließlich damit verbinden, dass der Staat eingreifen müsse und diese soziale Kälte beseitigen müsse. Bekämpfung der Kälte als Staatsaufgabe sozusagen. Diese beiden Beobachtungen zeigen, dass Armut, definiert durch zu geringes Einkommen, eigentlich nicht das zentrale Problem ist. Es ist ein Problem, ja, wenn jemand nicht genug Geld hat. Aber die Tatsache, dass man es als Kälte empfindet, liegt an etwas anderem. Und diese Ursache ist keineswegs neu. Die gab es schon immer in der Gesellschaft und bei den Menschen. Und die gab es auch schon damals, als Jesus auf der Erde wandelte. Und er hat aufgerufen, die eigentliche Ursache dieses Gefühls der sozialen Kälte zu bekämpfen. Und unser heutiger Predigttext enthält genau diesen Aufruf. Er steht im Evangelium des Lukas, Kapitel 6, die Verse 36 bis 42. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, und man wird euch geben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihm aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter im deines Bruders Auge, aber den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Unser Predigttext stammt aus der Bergpredigt, jener Sammlung von Lehrsätzen Jesu, mit denen er das Volk zu Beginn seines Wirkens gelehrt hat. Basis war der Ruf, mit dem Jesus seine Jünger ausgesendet hat. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Dieser Ruf sollte die Leute aufrütteln, aufwecken und sie fragen lassen, was müssen wir denn jetzt eigentlich tun? Was ist denn dieses Kehret um? Was müssen wir denn anders machen? Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen Jesus mit dieser Frage bedrängt haben. Herr, was sollen wir tun? Fragen auch in der Bibel alle, die sich von Jesus beeindrucken lassen und merken, dass es so, wie es bisher war, irgendwie nicht weitergehen kann. Und Jesus antwortet auf diese Frage mit den Lehren, die in der Bergpredigt ausgebreitet sind. Die Themen sind dabei so vielfältig, wie die Situationen vielfältig sind, in denen die Menschen auf die Gegenwart Gottes reagieren. Wer wird selig? Wer wird verdammt? Was ist Nächstenliebe? Wie gelingt das Leben? Was ist mit der Ehe? Was ist mit Schwören? Dem Gesetz? Was ist mit Beten? Und so weiter. Alles das spricht Jesus an und ist uns in der Bibel in der komprimierten Form der Bergpredigt überliefert. In unserem Predigttext nun geht es um die Begriffe Barmherzigkeit, Richten, Geben und Vergeben und schließlich um Selbstkritik. Diese Begriffe bestimmen auch das, was ich im Eingang angedeutet habe. Sie bestimmen das soziale Klima zwischen den Menschen. Sie formulieren, wie Jesus wünscht, dass wir miteinander umgehen. Man kann das auch irgendwie zusammenfassen mit dem Spruch, der auch in der Bibel zu finden ist: Behandelt eure Mitmenschen so, wie ihr auch selbst behandelt werden wollt. Zu Beginn also Barmherzigkeit. Jesus sagt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was bedeutet Barmherzigkeit? In Wikipedia wird Barmherzigkeit definiert als jemand, der sein Herz einer Person in Not öffnet und handelt. Jemand, der Barmherzigkeit sieht, ist, der sieht also die Not von anderen Menschen und wird daraufhin tätig, um diese Not zu lindern. Jesus stellt diese menschliche Barmherzigkeit in den Zusammenhang mit der Barmherzigkeit Gottes, der ebenfalls unsere Not, die Not seiner Kinder sieht und der handelt, um unsere Not zu lindern. Und eben weil Gott barmherzig ist, sollen auch wir uns ein Vorbild daran nehmen und selbst barmherzig sein. In einer Gesellschaft, in der die Menschen gewohnheitsmäßig barmherzig sind, lebt man in dem Bewusstsein, wenn ich in Not gerate, dann wird es Menschen geben, die mir helfen. Doch viele Menschen, auch in Deutschland, sind nicht barmherzig. Warum? Was treibt jemand dazu, barmherzig zu sein oder auch eben nicht barmherzig zu sein? Natürlich hat jeder so seine eigenen Gründe, so zu handeln, wie er handelt. Und man sieht in den besonderen Situationen, dass es viele Menschen gibt, die gerne barmherzig sind. Nehmen wir einfach die Beispiele, wo große Katastrophen die Welt erschüttern. Wenn die Medien voll sind mit einem Vulkanausbruch, mit einer Überschwemmung, mit einem Tsunami oder irgendwas in der Richtung, das geht durch die Medien und rüttelt die Menschen auf. Und was tun sie? Sie spenden Geld, sie engagieren sich als Helfer und sie setzen sich ein, um diese Not zu lindern. Und das kann wirklich große Ausmaße annehmen, wie wir immer wieder erlebt haben. Also sind viele Menschen bereit, barmherzig zu handeln. Aber in dem Kampf gegen die tägliche Not verschwindet dieser Einsatz irgendwie. Die Barmherzigkeit in unserer Gesellschaft ist reserviert für diese besonderen Momente, für einzelne Situationen. Aber es ist keine Grundhaltung der Menschen. Es gibt Stimmen, die sagen, das liegt daran, dass es uns zu gut geht. In Zeiten, in denen es allen in der Gesellschaft gleich schlecht ging, war die Solidarität, das gegenseitige Helfen, die Bereitschaft, ohne zu fragen, den Nächsten zu helfen, irgendwie stärker ausgeprägt und viel stärker Realität. Und irgendwie fehlt uns das heute. Ich persönlich bin der Meinung, das liegt nicht direkt daran, dass es uns uns so gut geht, nur indirekt. Der Zusammenhang ist meines Erachtens, dass, wenn es uns sehr gut geht, dann ist das Einkommen des Staates entsprechend hoch. Und dadurch hat der Staat auch die Mittel für soziale Ausgaben. In dem letzten Haushalt der Bundesregierung waren die Ausgaben für soziale Zwecke so hoch wie lange nicht mehr. Und dadurch, dass der anonyme Staat den Menschen hilft, fühlen sich die Menschen nicht mehr verpflichtet, selber zu helfen. Die Bereitschaft zur einfachen Solidarität und Unterstützung schwindet, je stärker es staatliche Institutionen gibt, die diese Aufgabe übernehmen. Doch Jesu Botschaft ist eine andere. Es lautet nicht, seid barmherzig, wenn jemand anderer da ist, der barmherzig ist. Sie lautet, seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Barmherzigkeit soll eine Grundhaltung bei uns sein, eine selbstverständliche Einstellung, die nicht davon abhängig ist, ob andere da sind oder auch staatliche Institutionen da sind, die Hilfe anbieten können. Eine etwas andere Stoßrichtung sagt Jesus beim Richten. Er sagt, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Hier stellt Jesus heraus, dass der Maß, mit dem wir messen, auch das Maß ist, das auf uns angewendet wird. Im Grunde steckt etwas dahinter, was auch in der Menschheit schon immer drin war, seitdem Moses zum Beispiel die Gebote am Berg Horeb empfangen hat und wir Gesetze in unseren Reihen haben. Da steckt etwas sehr Tiefgründiges dahinter. Ich möchte das an einem Beispiel erläutern aus dem täglichen Leben. Ich zitiere mal aus dem Strafgesetzbuch, dem Paragraf 242. Der sagt zum Begriff des Diebstahls Folgendes. Wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist im Grunde genommen die sehr ausführliche Beschreibung dessen, was in den 10 Geboten schlicht und ergreifend heißt, du sollst nicht stehlen. Trotz dieser größeren Ausführlichkeit, mit der hier der Begriff des Stehlens, des Diebstahls beschrieben wird, ist das Strafmaß ein sehr, sehr weites. Man kann bis zu 5 Jahre Haft dafür kriegen, man kann aber auch eventuell mit einer Geldstrafe davonkommen. Das ist ein sehr, sehr weiter Raum. Und warum ist das so? Nun, das ist daran, dass das Urteil, wenn man einen Diebstahl begeht, davon abhängt, wie der Kontext ist. In welchem Kontext wird die Tat denn begangen? Hat der Täter zum Beispiel aus Not gehandelt oder aus Gier? War das sein erstes Vergehen oder macht er berufsmäßig Diebstahl? Wurde eine Kleinigkeit gestohlen oder etwas sehr Wertvolles? All diese Umstände müssen bei der Ermittlung des richtigen und des gerechten Strafmaßes berücksichtigt werden. Und es ist der Richter, der diese Abwägung durchführt, und zwar möglichst unparteiisch. Da aber das Gesetz natürlich bekannt ist, also uns sollte das eigentlich bekannt sein, es ist ja auch niedergeschrieben, es ist in den 10 Geboten niedergeschrieben oder eben im Strafgesetzbuch, wenden Menschen dieses Gesetz ganz automatisch auf ihre Mitmenschen an. Das passiert ganz automatisch. Schon als Kleinkinder kommt das vor, wenn zum Beispiel ein Streit zwischen den Kindern entsteht und dann die Eltern von einem Kind empört aufgefordert werden, den anderen doch zu bestrafen, weil der doch den Streit begonnen habe. Dass Menschen sich selbst zum Richter aufschwingen, geschieht also ganz automatisch. Allerdings fehlt uns im Allgemeinen eine ganz, ganz wichtige Qualifikation, die für einen Richter unerlässlich ist. Wir sind nicht unparteiisch, wir sind egoistisch. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Vergehen in der Regel ziemlich milde beurteilen. Denn wir persönlich wissen ja, warum wir etwas getan haben. Wir kennen unser Motiv. Wir wissen, was uns dazu getrieben hat, die Untat zu begehen. Und deswegen suchen wir auch Ausflüchte und Entschuldigungen, die unser eigenes Vergehen kleinredet. Ganz egal, worin diese Ausflüchte und Entschuldigungen bestehen. Aber wenn ich auf jemand anderes schaue und schaue, was er getan hat, dann gelten diese Ausflüchte nicht. Dann wird gedacht, jetzt muss doch Gerechtigkeit greifen, der muss doch bestraft werden. Jesus setzt gegen diesen sehr menschlichen Mechanismus die Aussage, so wie ihr beurteilt, so werdet ihr auch beurteilt werden. Er versucht also, den Egoismus der Menschen zu nutzen, damit sie innehalten und sich bewusst machen, was sie dort eigentlich tun. Es ist einfach, auf jemanden zu schauen, und der einer schlimmen Tat beschuldigt wird. Man sieht die Tat und man will Gerechtigkeit. Das ist ja auch nicht falsch. Macht man sich aber nicht bewusst, wie die Umstände der Tat sind oder kennt das gar nicht, dann gerät man sehr schnell in ein ungerechtes Richten. Aber wenn man sich vorstellt, man selber würde dort stehen, man selber hätte das getan und überlegt, warum hätte ich das denn getan, was wäre denn die Entschuldigung, warum, welche Ausreden habe ich denn? Und dann entwächst das Gefühl, naja, irgendwie wurde ich zu dieser Tat ja gezwungen oder so ähnlich. Dann urteilt man wesentlich milder, wenn man sich vorstellt, an der Stelle des anderen zu stehen und selber angeklagt zu sein, ist man eher bereit, milde zu sein und Nächstenliebe zu üben. Mit dem Richten ist aber ein Thema auch verbunden, das im Judentum sehr, sehr wichtig war und das im Christentum ebenfalls eine extrem wichtige Rolle spielt. Es ist das Thema das richtige Leben vor Gott. Im Alten Testament war das richtige Leben vor Gott definiert durch das Gesetz. Wer die Gesetze und das Wort Gottes nicht einhält, der hat seinen Lebenssinn verfehlt und lebt nicht mit Gott und daher auch nicht richtig. So jemand wird von Gott gerichtet, eventuell sogar verdammt. Am Christentum eigentlich hat er dasselbe Thema, nur ein bisschen abgeschwächt durch das Bewusstsein, dass wir gar nicht in der Lage sind, die Gesetze alle zu halten. Doch damals wie heute waren Menschen immer sehr schnell dabei, in die Rolle dieses Richtens hereinzukommen und das Richten in die eigene Hand zu nehmen. Sie richteten und sie verdammten. Jesus betont, dass man das nicht tun soll, weil man ja mit demselben Maß gemessen wird, mit dem man selber austeilt. Aber es steht noch ein bisschen mehr dahinter. Das Leben ist kompliziert. Und es gibt viele tägliche Situationen, in denen es gar nicht klar ist, was das richtige Handeln eigentlich ist. Ich will ein paar Beispiele nennen. So soll ich barmherzig sein, sagt Jesus. Aber was ist mit dieser Sinti- und Roma-Großfamilie, die in der Frankfurter Innenstadt sich jeden Morgen versammelt und die Frauen dann zum Betteln schicken? Diese Familie versucht erst gar nicht, sich dem westlichen Standard gemäß zu leben, einen Lebensstil zu pflegen, wie er in Deutschland eigentlich üblich sein sollte, sondern wie das die Tradition bei ihnen möglicherweise seit Jahrhunderten ist, leben sie von dem, was sie bei den Menschen erbetteln. Soll ich barmherzig sein gegenüber Menschen, die diesen Lebensstil selbst gewählt haben? Und wird diese Barmherzigkeit nicht dazu führen, dass diese Menschen auch in Zukunft Barmherzigkeit benötigen? Denn sie werden ja keine Anstrengungen unternehmen, in Zukunft so etwas wie eine normale Arbeit zu ergreifen, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Sie werden immer auf Betteln angewiesen sein. Mache ich mit meiner Barmherzigkeit damit nicht alles viel schlimmer? Ich soll nicht richten, sagt Jesus. Aber was ist mit diesem Mann, der den hessischen Regierungspräsidenten so einfach ermordet hat? Kann ich dies als eine Tat eines Einzelnen abtun, der vor den Gerichten schon irgendwie seine gerechte Strafe bekommen wird? Ist es sich vielmehr so, dass dieser Mord im Zusammenhang mit einem ganz bestimmten Denken entstanden ist, der in Deutschland immer mehr um sich greift. Ein Denken, das nicht erträgt, dass es Menschen gibt, die eine andere Einstellung haben, zum Beispiel zur Flüchtlingspolitik, und aufgrund dieses Nicht-Ertragens eine Fülle von negativen Emotionen hervorbringt, die schließlich unendlich Einzelne bis zum Mord treiben. Ich soll nicht verdammen, sagt Jesus. Aber was ist mit diesen Menschen, die irgendwelchen Gurus hinterherlaufen, die ihnen Erlösung versprechen, wenn sie nur genug in die Methoden investieren, die eben diese Gurus auf den Markt gebracht haben? Das können technische Methoden sein, wie bei Scientology. Das kann Meditation sein, wie bei den asiatischen Glaubensrichtungen. Oder es kann so etwas wie Selbsterlösung sein, wie bei den esoterischen Denkrichtungen. Wie kann ich diesen Menschen sagen, dass Jesus der einzige Weg ist, ohne ihnen zu sagen, dass ihnen Verdammung droht? Ich soll vergeben, sagt Jesus, meinen Nächsten und dem, der mir Unrecht tut. Aber wie kann ich vergeben, wenn dieses Unrecht wie ein Berg auf mir lastet, wenn dieses Unrecht mir Qualen verursacht und mein normales Leben unmöglich macht? Wie kann ich vergeben, wenn der Schrei nach Gerechtigkeit meine Seele erfüllt und nach menschlichen Gesichtspunkten diese Gerechtigkeit niemals kommen wird? Alle diese Fragen haben keine einfache Antwort. Alle diese Fragen können je nach Standpunkt, je nach Argument, je nach Situation so oder auch anders beantwortet werden. Den richtigen Weg im Dschungel des täglichen Lebens zu finden, ist weder einfach noch selbstverständlich. Jesus sagt dazu ganz einfach: Kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Der entscheidende Schritt ist es, zu erkennen, dass man blind ist. Dies ist eine Erkenntnis, die Christen und auch Juden übrigens sehr schwer fällt. Denn genauso wie den Juden ist uns ja Gottes Gesetz bekannt. Gott hat uns sein Gesetz gegeben. Und das Gesetz ist doch eine Leuchte, mit der man den Weg weist. Durch das Gesetz weiß man doch, was richtig ist und was falsch. Dann ist man doch nicht blind, oder? Wie aber die Aufforderung von Jesus zeigen, ist es eben doch nicht so einfach. Jesus muss seine Zuhörer und uns auffordern, barmherzig zu sein, obwohl wir doch eigentlich wissen müssten, dass wir barmherzig sein sollen. Jesus muss seine Zuhörer und uns auffordern, nicht zu richten, obwohl wir doch wissen, dass Gott der Richter ist. Jesus muss seine Zuhörer und uns auffordern, zu geben, obwohl wir doch genau wissen, dass Gott dieses Geben von uns fordert. Jesus muss uns den Weg weisen, weil wir trotz des Gesetzes eben doch blind sind. Wie können wir also erreichen, das zu tun, was Jesus von uns fordert? Wie können wir es schaffen, trotz unserer Fehleinschätzungen und Schwächen Gottes Willen letztendlich zu tun? Jesus gibt uns eine Möglichkeit an die Hand, das zumindest annäherungsweise zu erreichen. Und dieses eine heißt Demut. Er sagt uns das berühmte Gleichnis von dem Splitter und dem Balken. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halte still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehst selbst nicht den Balken in deinem Augen? Wir sind immer schnell dabei, die Fehler bei anderen zu sehen und zu sehen, was andere falsch machen. Wir sind immer sehr schnell dabei, andere zu kritisieren. Und wir sind auch immer schnell dabei, unsere eigene Meinung vor die Meinung der anderen zu stellen. Und Jesus sagt auch gar nicht, dass wir damit falsch liegen. Er nennt das, was wir bei dem anderen sehen, Splitter. Also etwas, was den anderen daran hindert, ordentlich zu sehen. Es ist richtig und gut, den Splitter aus den Augen meines Bruders zu entfernen, denn dann sieht er ja wieder besser. Aber es ist nicht gut, sich auf diesen Splitter zu konzentrieren, wenn die eigene Sicht viel stärker und so massiv wie mit einem Balken behindert ist. Das Problem ist, wir bemerken diesen Balken ja gar nicht, wir sehen ihn nicht. Aber Jesus macht uns klar, dieser Balken ist da. Wir müssen mit dem Balken rechnen, wir müssen uns bewusst sein, dass wir falsch liegen können. Wir müssen damit rechnen, selbst den Weg, auf den wir unseren Bruder gerne führen wollen, nicht richtig zu sehen. Nur wenn wir das wissen und auch damit rechnen, nur dann werden wir die Gelegenheit bekommen, uns selbst zu korrigieren und damit den Willen Gottes wirklich zu erfüllen. Das ist, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, für einen gestandenen Christen ganz und gar nicht leicht. Junge Christen oder Personen, die kein ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, denen fällt es oft viel leichter, damit zu rechnen, dass sie falsch liegen. Sie sind eher bereit, zuzuhören und auch zu lernen, denn es ist ihnen bewusst, dass sie noch nicht so viel gelernt haben, dass sie noch nicht so viel wissen. Aber gestandene Christen haben es da viel schwerer. Die haben ja schon viel erlebt, die haben schon viel erfahren, die haben schon viel gelernt. Sie sind es gewohnt, die Themen zu dominieren. Sie sind es gewohnt, aus ihrer Erfahrung heraus Antworten zu formulieren, die sie vor 20 oder 30 oder mehr Jahren einmal gefunden haben. Und merken dabei nicht, dass die Zeit und Gott inzwischen weitergegangen sind. Sie merken nicht, dass ihre Antworten vielleicht gar keine mehr sind, weil sich die Fragen geändert haben, weil sich die Welt geändert hat. Für diese gestandenen Christen, und dazu muss ich mich ja auch zählen, muss Demut zu einem bewussten Akt werden. Wenn ich der Meinung bin, Recht zu haben, wenn ich der Meinung bin, die meisten Antworten zu haben und wenn ich der Meinung bin, alles schon einmal durchdacht und mit Gott zusammen erlebt zu haben, dann muss ich mich bewusst an die Predigt von Jesus erinnern. Sei barmherzig, richte nicht, verdamme nicht, denke daran, dein Sehen ist trotz aller Erfahrung heute kein Deut besser als damals und das der anderen. Nicht du sollst führen, Gott soll führen. Also höre gefälligst auf Gott. Es ist nicht immer leicht, Gott auf diese Weise immer neu zuzuhören. Es ist nicht leicht, auf diese Weise immer wieder neu zu lernen und was es heißt, Jesus nachzufolgen. Aber Jesus sagt ja auch nicht, dass es leicht ist. Jesus sagt, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.